Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Wenn wir heute über Ladeinfrastruktur sprechen, wird eines immer klarer. Die Zukunft, die liegt nicht allein in der Hardware, sondern vor allem in der Software und wie sie die Funktionalität, auch Interoperabilität und Skalierbarkeit von Ladelösungen definiert. Ein großes Thema, denn genau darum geht es in dieser Folge, konkret um Software-Defined Charging. Ein Konzept, das Ladeinfrastruktur zu offenen, flexiblen und zukunftsfähigen Plattformen macht. Oder auch machen soll. Ja, mein heutiger Gast ist Dr. Marco Möller, CEO und Co-Founder von Pionix. Marco hat mit seinem Team das Open-Source-Projekt Everest, mit E und V großgeschrieben natürlich, angestoßen, das heute unter dem Dach der Linux Foundation Energy weiterentwickelt wird. Mit einer wachsenden Community, zu der natürlich auch Pionix als aktiver Contributor zählt.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
Marco, schön, dass du heute hier bist und vor allem, dass du hier unser Gast bist. Bitte erzähl doch mal ein bisschen was über dich persönlich. Das interessiert uns immer sehr hier im Podcast, auch über deinen Werdegang natürlich, den beruflichen und vor allem, wie bist du denn zur E-Mobilität gekommen?
Hallo Jörg, erstmal schön, dass ich heute bei dir sein kann und vielen Dank für die Einladung. Genau, ich stelle mich gerne kurz vor. Ich bin Marco Möller, Vater von drei Kindern. Ich glaube, man würde das heutzutage Seriengründer nennen. Also ich bin so in der Startup-Umfeld seit ein paar Jahren aktiv. Wir haben mal eine Drohnenfirma gehabt als Gründerteam und die 2016, also da ging es um Landvermessungsflugzeugchen, also kleine Styropor-Modellflugzeuge, die Fotoparade drin hatten und dann ganz viel für Straßenbauprojekte, Tagebauprojekte genutzt werden. Also überall, wo viel Land vermessen werden muss auf Zentimeter Genauigkeit. Also nicht so das Überwachungs- und Militärthema, sondern so ganz ingenieursmäßige Anwendung. Wir haben die Firma irgendwann verkauft an Intel, an den großen Corporate, und haben dann gemerkt, ja, wir kommen da nicht so richtig an Land mit dem ganzen Innovationen. Also der Corporate ist natürlich inhärent so ein bisschen langsamer, weil er gewisse Overhead- und Sicherheitsmechanismen drin hat, dass halt auch nichts schief geht. Irgendwann gab es dann plötzlich ein Open-Source-Betriebssystem für Drohnen, was viel besser war, die ganzen Standprobleme, wie fliege ich eigentlich, wie falle ich nicht vom Himmel, gelöst hat. Und das hat uns als Intel eine ziemlich schwere Zeit bereitet, da hinterher zu kommen. Wir haben dann versucht zu wechseln, auch dieses Standardbetriebssystem wie alle anderen auch zu nutzen, aber das war dann eigentlich schon zu spät, wo wir das dann endlich versucht hatten. Spule ich ein bisschen vor, irgendwann haben wir Intel verlassen, haben im gleichen Gründerteam geguckt, was machen wir als nächstes, haben ein bisschen Consulting betrieben, so mit so einem Ingenieurs- und Gründer-Background, so was könnte man denn ausgründen aus irgendwelchen Mittelständlern, sind an einer Firma vorbeigekommen, die wollte Wallboxen bauen oder war mitten dabei und brauchte technische Hilfe. Das ist uns halt aufgefallen, natürlich können wir das alles lösen, das ist jetzt nicht super Rocket Science, so und ich sag mal einen dummen AC-Charger zu bauen, aber wenn man das so richtig toll machen will mit ISO 15 F8, OCP, mit den ganzen modernen Protokollen, die da Richtung DC gehen will, dann ist das schon wahnsinnig viel Arbeit, da aufzuholen. Andererseits macht jeder Hersteller diesen Markt exakt das Gleiche. Und trotzdem funktioniert es nicht so richtig. Und wieder zurückgescrollt auf die Drohnenzeit, auch da ist hier irgendwann dazu gekommen, dass diese Standardprobleme von den gemeinsamen Open-Source-Betriebssystemen gelöst wurden. Kann ich das so ein bisschen vorstellen wie Android auf den Handys. Das ist auch so ein Betriebssystem, was jeder nutzt. Und dann gab es die Idee, könnte man so etwas nicht in der E-Mobilität machen? Also einer Standard-Android, einer Standard-Software, die auf allen Ladesäulen läuft und so die eben Brot und Butter oder die Basisfunktionalität bereitstellt. Und jeder Hersteller kann sich obendrauf gerne verkünsteln und gerne coole Sachen hinzufügen. Aber so etwas wie, dass man einen Tesla laden kann, dass man einen ID.3 laden kann, das ist jetzt nichts, was nur einem Hersteller obliegen sollte. Und genau dem Thema widmen wir uns jetzt seit ungefähr 2000, haben wir mit Eigengeld gegründet, sind im Startup-Weg gegangen, haben dieses Betriebssystem vorangetrieben, haben das dann 2022 in der Linux Foundation gestiftet. Mittlerweile haben wir ein echt großes Ökosystem zusammenbekommen.
Das klingt gut. Seit 2000 oder seit 2020?
Ach, Entschuldigung, ja, 2020.
Das ist überhaupt kein Problem. Mir kommt es auch gar nicht so lang vorher, die 2000er. Aber da habe ich gedacht, da grätsche ich nochmal rein. Da wärt ihr auf jeden Fall sehr früh dran gewesen.
Ich hatte diese 20 vor Augen, aber es ist 2020 und nicht 2000, ja.
Genau, nur noch, um das nochmal klarzustellen. Also Marvinci, auch ein richtig, richtig, richtig spannendes Unternehmen. Du hast es natürlich so ein bisschen euer Licht unter den Scheffel gestellt. So ein paar Pappdrohnen mit Kameras drin, das war schon deutlich komplexer. Ich habe das mir auch schon angeguckt und gesehen und das fand ich natürlich schon richtig krass, wie man sowas entwickeln kann. Und heute ist Pionix, wie du schon gesagt hast, so ein aktiver Technologietreiber im Open-Source-Ökosystem global und einfach so rund um die Ladeinfrastruktur aktiv. Und welche Parallelen siehst du denn, Marco, zwischen deinen bisherigen Gründungsstationen und dem, was ihr heute mit Everest vorantreibt? Also gibt es da Parallelen zwischen Marvinci und Everest, jetzt nicht nur im Startup-Bereich, sondern auch technologisch?
Ja, weil meinst du eben, ich soll das Licht nicht in den Schatten stellen. Tatsächlich waren wir über mehrere Jahre die weltweit genaueste Landvermessungsdrohne. Also ich sag mal, man kann in der Stunde Quadratkilometer Fläche vermessen auf Zentimeter Genauigkeit im 3D-Modell, also einzelne Zentimeter. Und das war Rocket Science, wo wir das angefangen haben. Und gleichzeitig hätten wir eine wahnsinnig komplexe Flugplanung, um komplexe Geometrien abrastern zu können. Und all das, wenn wir zu den Parallelen kommen, bei den Laden ist es ja eigentlich auch so. Es gibt Leute, die fangen jetzt an, komplexes Offline-Bezahlen, aber mit irgendwelchen Tokens auf dem Handy in Tiefgaragen, ohne WLAN, ohne 4G zu machen. Und es gibt bidirektionale Ladestationen, die dann besonders clever in die Solaranlage integriert sind. Es gibt also total coole Sachen, aber alle die haben gemein, dass sie laden können müssen. Und genauso wie unsere komplexe Drohne, die total coole Sachen konnte, musste trotzdem geradeaus fliegen. Und diese Unterscheidung, was ist jetzt langweilig, was jeder können muss und was ist eigentlich das Spezielle, das gibt es in jeder Branche. Und diese Linie verschiebt sich. Ich bin mir sicher, wenn wir uns in 5 Jahren treffen, dann ist eine Ladestation entweder bidirektional oder vom Markt verschwunden, nur so wie das gerade aussieht, oder sehr, sehr, sehr billig, auch weil die EU das gerade vorantreibt als regelrechte Pflichtanforderung, was da jetzt kommen wird. Aber das ist so effektiv die Parallele. Es gibt, sag mal, Sachen, was jeder können muss, und es gibt die Kür und diese Pflichtaufgaben, diese langweiligen, die sollte man sich zusammentun. Es macht keinen Sinn, wenn da jeder Geld verbrennt als Hersteller, das selber zu erfinden, das Rad 1000-fach weltweit neu zu erfinden. Und das ist die Parallele. Das haben wir letztes Mal einfach zu spät erkannt, also ganz ohne Groll. Am Anfang brauchte man das nicht, weil wir Pioniere waren, und irgendwann waren wir es halt nicht mehr. Und dann den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zu switchen, sagen, ja, ich habe hier zwar alles selber entwickelt über die Zeit, aber eigentlich lohnt sich das jetzt nicht, da weiter Millionen reinzustecken, wenn es doch keinen Vorteil hat gegenüber dem Wettbewerb. Und das sehen wir jetzt auch in der E-Mobilität. Also auch dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, dieser Kipppunkt, wo auch sehr, sehr große Hersteller jetzt mit uns, dieses Mal auf der anderen Seite des Zauns, nämlich auf der Seite des Open Source Disruptors, mit uns reden und sagen, ja, wir haben hier große, jahrzehntelalte Spaghetti-Code-Basen. Das macht keinen Spaß mehr. Wir kommen nicht mehr voran mit unserer Innovation. Wir verheddern uns quasi in unserer eigenen Codebasis, helft uns. Genau, das ist ein interessanter Kipppunkt in der Zeitlinie.
Super, danke. Ja, also ihr habt das doch relativ früh erkannt, denn ihr wart quasi bei Marvinci raus, habt dann die Learnings gehabt, oh, da kommt Open Source, und habt das von Anfang an, also schon jetzt tatsächlich vor 5 Jahren, dann direkt erkannt und in den Bereich Charging gebracht. Ja, ich habe ja schon angeteasert im Intro, Software-Defined Charging ist ein Begriff, der fällt einfach immer häufiger. Ich höre das hier und da. Was steht denn konkret dahinter?
Ja, ich glaube, der Begriff ist so in vielen Bereichen entstanden. Es gibt Software-Defined Vehicles, also Autos. Es gibt Software-Defined Radios, Funkmodule. Und alle haben dem Ganzen inne, dass es ein Stück Hardware ist, was, ich sag mal, sehr generisch ist. Also ein sehr universelles Auto, ein sehr universeller Funkchip. Und man kann einfach in Software dafür sorgen, dass das jetzt plötzlich ein 4G-Handy ist oder ein Feuerwehr-Funkgerät. Die Hardware ist die gleiche, den Rest mache ich in Software. Und so ähnlich auch bei modernen Autos, die ganze User Experience kann ich über Software definieren, ob das jetzt sehr aggressiv in der Ansprache ist und ob jetzt irgendwelche Komfortfunktionalitäten beim Aussteigen, irgendwelche Lichtanimationen, also ganz, ganz viel des Produktfeelings baue ich dann in Software. Könnte das theoretisch von einem Produkt zum anderen mitnehmen, weil, sagen wir mal, das Einzige, was das Auto können muss, ist irgendwie Software definiert, Lampen einschalten können, aber das heißt, dieses Grundstück Hardware muss dafür vorbereitet sein. Und dann, wenn man das dafür vorbereitet ist, kann man wahnsinnig gut nach vorne Innovationen, Produkte reinbringen, Produkte anpassen an wechselnde Anforderungen. Man kann Produkte auch sehr günstig bauen, was mich auch oft bei diesen Software-Defined-Prinzipien ist, dass man nicht wie beim klassischen Auto hunderte Steuergeräte über das ganze Fahrzeug versteuert hat. Wenn man da Software-Update machen will, muss man in die Werkstatt fahren und beten, sondern man hat irgendwie einen Zentralrechner, man hat die Software unter Kontrolle, man kann die leicht und schnell updaten und leicht und schnell Sachen nachrüsten. Und diese Mentalität ins Sharding zu bringen, das ist was, da haben wir uns jetzt seit einer Weile verschrieben, weil wir gemerkt haben, auch Ladestationen eigentlich, wenn man da mal das Gehäuse weglässt, ist das ein Modulbaukasten. Verschiedene eigene Sachen, die da drin sind. Wenn man das jetzt genauso modular in Software abbildet, kann man sehr leicht Sachen ergänzen, sehr leicht Sachen warten, kann Software für verschiedene Ladestationen aus dem gleichen Modulkasten bauen und auch entsprechend Module anpassen, erweitern, aktualisieren. Man hat also eine sehr zukunftsfähige Ladeinfrastruktur dadurch, gleichzeitig aber auch sehr kostengünstig, weil man auf viele redundante Computer in der Infrastruktur verzichtet. Ja, das sind so die Grundthemen. Man kann es auch viel schneller entwickeln. Und das sind so die Grundthemen, die uns rumtreiben. Und da ist das Open-Source-Projekt Everest ein ganz wichtiger Meilenstein. Und was wir jetzt zusätzlich gerade machen seit ein paar Monaten, ich glaube, das haben wir zur Power to Drive announced, also im Mai, sind spezielle Hardware-Module, die genau diese Readiness für so eine software-definierte Architektur bereitstellen, wo man also effektiv einen beliebigen Rechner nehmen kann, dieses kleine Modul und dann drumherum Netzteile, Schütze und so weiter, Stromzähler ansteuern kann und dann sehr modular und leicht ein Custom-Produkt bauen kann für einen ganz speziellen Lade-Use-Case. Und was man ja in dieser Branche lernt, wenn man eine Weile dabei ist, Laden ist nicht gleich Laden. Es gibt so viele Nischen, die andere Wünsche haben. Genau das wollen wir damit sehr einfach bedienbar machen.
Und du hast ja schon angeteasert, das Ganze kommt so ein bisschen aus dem Automobilbereich. Also auch da hatten wir früher die Blechbieger ganz klassisch und dann auf einmal haben wir die Software-Defined Cars und dass das Ganze natürlich jetzt auch dahin kommt zu den Geräten, sage ich mal, zu der Elektronik, die diese Cars dann eben lädt, also zu den Chargern. Das ist ja eigentlich dann auch relativ logisch, dass das Ganze passiert und auch da seid ihr wieder früh dran. Welche Vorteile bringt denn so ein softwarezentrierter Ansatz für Charger-Hersteller, aber auch Backend-Anbieter und Betreiber? Du hast vielleicht auch schon angesprochen, brauchst nicht mehr irgendwie 1000 Steuergeräte und so weiter und so fort. Viel läuft über Software. Ist das auch ein Kostenvorteil?
Also genau, es ist ein massiver Kostenvorteil, dass man sich einfach viele Infrastruktur, viel Verkabelungsaufwand, Verkabelung ist ganz fast immer Handarbeit, sparen kann in der Herstellung, dadurch auch die Reparierbarkeit steigert, das Ganze wird modularer, man kann es auch leichter anpassen, man kann mit kleineren Seriengrößen oder Stückzahlen plötzlich Spezial-Use-Cases bedienen. Ich glaube, das ändert viel davon, wie universell, wie One-Size-Fits-It-All oder wie Custom-Ladeinfrastruktur sein kann. Es ändert viel an den Kosten, es ändert viel an der Reparierbarkeit, an der Innovationsgeschwindigkeit. Einerseits, weil die Hardware modular zusammenbaubar ist, ist man sehr schnell dabei, neue Sachen entwickeln zu können. Andererseits kann man auch viel in Software nachrüsten. Und gerade wenn man jetzt als Betreiber, und das ist ja deine zweite Frage gewesen, so Ladestationen irgendwo hinstellt, möchte man ja nicht, dass die irgendwie, keine Ahnung, in anderthalb Jahren eine EU-Verordnung kommt und dann gibt es da kein Software-Update mehr für und ich muss das alles rausreißen und neu hinschrauben. Und die Hardwarekosten, die dann abgeschrieben werden müssen, ist eine Sache. Und am Pech hat gehen dann noch Fördermittel, die dann zurückgezahlt werden müssen. Aber der nächste Punkt ist auch noch, ich muss dann wieder Techniker rausschicken, ich habe dann vielleicht Downtime, kein Geld verdienen, während der Umbauarbeiten sind. Also das wird ganz schön wehtun. Und dieser Ansatz, Software und neue Funktionalitäten, neue Anforderungen leicht nachrüsten zu können, das sehr, sehr schnell, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil für viele. Und du hast noch Backend-Anbieter genannt. Da sehe ich jetzt nicht direkt einen Vorteil bei den Software-Defined, sondern einfach vielleicht indirekt. Was wir ja machen, ist eine Art Software-Baukasten für jede Art von Infrastruktur. Und wenn sich so ein Baukasten durchsetzt, dann hat das für die Backend-Anbieter den großen Vorteil, dass sie nicht mehr jede Ladestation einzeln integrieren müssen. Ich habe von letzten Jahre Hersteller gesehen, die haben Riesenteams, die nichts anderes machen, als hunderte verschiedene Ladestationen immer und immer wieder zu testen, ob die immer noch kompatibel sind mit dem Backend. Sie haben große Prozeduren und Checklisten, wie das so funktioniert hat. Sie betreiben eigene Labore, um auch mit viel Hardware selber testen zu können. Und umso mehr die Software, zumindest was den langweiligen Anteil angeht, also das, was sich mit dem Backend verbindet, einheitlich wird, umso einfacher und so ist das Leben für die Backend-Anbieter, weil sich darüber erstmal keinen Kopf mehr machen müssen. Also ich glaube, da haben eigentlich alle Vorteile von.
Ja, danke schön. Das klingt doch tatsächlich gut und logisch. Jetzt geht ihr ja nochmal einen Schritt weiter im Bereich Open Source. Und auch Everest, denn Pionix hat angekündigt, wesentliche Teile von Basecamp, also eurer, soweit ich das jetzt verstehe, auch kommerziellen Software, in das Open-Source-Projekt Everest einzubringen, das jetzt heute unter der Linux Foundation Energy weitergeführt wird. Das hattet ihr damals initiiert und gehört jetzt zur Linux Foundation Energy, habe ich auch schon im Intro erwähnt. Also jetzt auch keine kleine Organisation, sondern da sieht man mal weltweit Momentum. Dieses Thema ist auf jeden Fall bei Everest gegeben. Und warum passt dieser Schritt jetzt zu eurer langfristigen Strategie?
Ja, also tatsächlich, wir haben Everest begonnen, wir haben da angefangen, haben dann eine Zeit lang Kunden geholfen, Everest umzusetzen und Wartungsverträge drauf verkauft und Supportverträge. Uns ist dann über die Zeit aufgefallen, eigentlich sind viele der Funktionalitäten, die diese einzelnen Kunden zusätzlich brauchen, gleich. Dann war die Überlegung, naja, naheliegend, nehmen wir doch manches von diesen Zusatzfunktionalitäten, die jetzt nicht Laden eines Autos betrifft, sondern wie habe ich es als Entwickler besonders einfach, die Software in mein Produkt zu integrieren, also Convenience-Features, die nichts mit Laden zu tun hatten, die können wir ja mal rauslassen, weil irgendwovon müssen wir auch leben und behalten die in ein separates Produkt, das nennt sich dann Basecamp, das ist dann so eine Art Everest plus X und dieses X waren dann halt Funktionalitäten, um noch einfacher einen Lader zu engineeren, behalten wir das doch erstmal für uns. Immer mit dem Hintergedanken, hey, wir können es hier noch open sourcen, wenn wir Vorteile davon sehen. Tatsächlich sehen wir jetzt genau diese Vorteile. Wir sehen, dass der Markt sich gewünscht hat, dass es da nicht zwei verschiedene Varianten gibt, sondern eine. Wir sehen, dass der Markt sich gewünscht hat, mehr Unterstützung zu bekommen. Also wirklich, dass wir nicht einfach sagen, ja, hier ist ein Softwareprodukt, viel Spaß damit und hier ist die Dokumentation und es gibt eine Handvoll Dienstleister, die kannst du fragen, sondern wirklich bei den Autoren oder bei den Initiatoren von Everest, bei dem Team, was die meiste Wartungsarbeit die ganze Zeit und immer noch leistet, die meisten Fortschritte an Everest beigetragen hat, einfach genau von diesen Originalleuten Support zu erlangen. Und da haben wir unsere Strategie halt umgestellt, haben wir gesagt, wir machen jetzt nicht mehr Basecamp als Produkt, sondern wir unterstützen einfach konkret direkt auf Everest. Und gerade weil wir Produkte haben, die über Basecamp Everest hinausgehen, die jetzt in Zukunft nicht auf Basecamp aufsatteln, sondern direkt auf Everest, haben wir sogar große Vorteile für, ja, ich sag mal, unsere Strategie dort. Das betrifft zum Beispiel die Pionix Cloud. Das ist ein, ich sag mal, Second- und Third-Level-Support-Tool mit AI-Unterstützung. Da geht es um Wartung von Ladepunkten, da geht es um Debugging, Software-Updates, Hardware, Fehleranalysen. Wenn wir das einfach für jedes Everest-System anbieten und nicht nur für die Submenge jedes Basecamp, ist das sogar vorteilhaft für uns. Das heißt, wir öffnen uns ein bisschen, nehmen Komplexität aus unserem Produktangebot raus. Und das Gleiche betrifft auch die Hardware-Module für Software-Defined Charting, von denen ich vorher gesprochen habe. Auch die sind jetzt direkt mit Everest kompatibel.
Ja, cool. Das heißt, es wird jetzt einfacher, hast du gesagt. Ihr nehmt die Komplexität raus und die ganze Kraft geht, sage ich mal, auf ein Produkt, das ja weltweit sowieso schon Traction bekommt oder beziehungsweise schon Traction hat. Also es gibt ja tatsächlich wirklich jetzt global Ladesäulen, jetzt nicht überall, aber sicher auch wirklich außerhalb vom Dachraum. Das weiß ich ja sogar, wo dann tatsächlich die Software draufläuft. Und das ist natürlich schon cool. Und je einfacher das wird, um natürlich nicht mehr das Rad neu zu finden und auf so eine Software von Anfang an zu setzen und je mehr daran dann mitarbeiten, das schlägt natürlich so diese Einzelentwicklungen, es sei denn mal die ganz wenigen riesengroßen Hersteller mit großen Software-Teams. Für alle anderen ist es ja dann schon eine Möglichkeit, oder?
Tatsächlich haben wir sogar ziemlich viele von diesen Riesenherstellern bei uns im Portfolio, die jetzt entweder schon drin sind oder reinkommen, weil auch die stellen sich die Frage, für einen Riesenhersteller ist meistens Softwareentwicklung viel teurer und viel aufwendiger als für einen kleinen. Und wenn es da noch nicht mal einen Mehrwert gibt, etwas selber zu machen, meine eigene Intel-Geschichte, wir hatten, ich weiß nicht, 100 Leute in der Softwareentwicklung, wir haben es nicht geschafft, Open Source hinterherzurennen. Und als Startup hätten wir das vielleicht ein Stück besser geschafft mit einem kleineren Team, aber es ist einfach trotzdem verdammt viel Aufwand, der da reingeht. Die Innovation ist schnell und den Reifegrad des Ganzen, was wir hier sehen, ist, viele große Hersteller nutzen das, Startups machen das ohnehin sehr oft, einfach weil es der natürliche Gang der Dinge ist. Man fängt an, man hat nichts, man guckt, was kann man günstig kriegen und was sieht seriös aus. Und wir schätzen, dass wir Ende dieses Jahres ungefähr 400.000 Ladepunkten weltweit sind, die mit Everest laufen werden. Das hat sich die letzten Jahre immer so vervierzigfacht. Wir gehen also davon aus, dass es nächstes Jahr auch nochmal deutlich steigen wird. Ich weiß nicht, ob wir nochmal vervierzigfachen schaffen, das wäre ein bisschen viel. Aber da passiert gerade einiges und viele große Hersteller kommen da jetzt an Bord. Wir sind, glaube ich, jetzt bei so 20 Herstellern ungefähr, die ich tracken kann. Vermutlich sind es mehr, weil bei Open Source weiß man das nicht so genau. Man kann das einfach so nutzen, ohne uns jemals davon zu erzählen oder mit uns zu kommunizieren. Man kann sich also einfach bedienen, aber ganz viele spenden auch zurück, beteiligen sich an dem Codeaufbau oder sind einfach direkt unsere Kunden, nehmen unsere Dienstleistungen in Anspruch.
Ja, cool. Ja, ich habe mich auch mal schlauer gemacht oder schlau vor dem Podcast. Das heißt, auf der Seite der Linux Foundation Energy gibt es ja auch die Everest-Seite und da sieht man ja auch, wer daran so beteiligt ist an dem Projekt. Das ist natürlich schon wirklich sehr interessant. Und wie schätzt du denn jetzt den Reifegrad, also den technischen Reifegrad von Everest aktuell ein, wenn man so aufs Thema Module, Protokollunterstützung, Treiber und Werkzeuge schaut?
Also was wir sehen, ist, dass gerade so im europäisch-amerikanischen Raum, wo es um CCS-Laden geht, also AC, DC, MIDI, da sind wir state of the art. Da gibt es wenige, die quasi so großen Umfang abgedeckt haben wie wir. Punktuell hier und da mag mal jemand einen Vorteil haben. Aber diese Breite und Tiefe des Angebots ist ziemlich einmalig. Wir sind, ich habe die Zahlen haben wir aufgehört zu zählen, aber ich würde mal schätzen, so um die 100 verschiedene Fahrzeuge haben wir getestet. Um die 100 verschiedene Backend-Systeme haben wir getestet. Und machen das ja auch nicht allein. Und wir kriegen auch gar nicht den Report von jedem getesteten Fahrzeug, weil das halt so eine große Community- oder Graswurzelbewegung ist. So wie die Wikipedia. Es gibt natürlich manche, die machen sehr viel. Wir sind, wenn man so will, ein Power-User in der Everest-Community oder ein Power-Contributor. Aber am Ende des Tages gibt es wahnsinnig viele, die einfach sagen, oh, ich habe da ein Typo gefunden oder oh, da ist eine Jahreszahl falsch. Und das wirkt wie eine Kleinigkeit, aber man sieht nicht alles selber. Und das hat einen riesen Mehrwert. Ja, wir gucken überall nochmal drüber. Es gibt Reviews von uns und von anderen. Es gibt, wir haben gerade ziemlich erfolgreich ein bezahltes, von der Linux Foundation beauftragtes, also unabhängig beauftragtes Penetration Testing durchzogen. Also das heißt, da kommen, wenn man so will, Hacker, die dafür Geld kriegen, versuchen Everest einzubrechen und die hinterher sagen, wo sie eine Tür gefunden haben und wo nicht. Und dann macht man die gemeinsam zu. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist da mehr oder weniger nichts gefunden worden und die Kleinigkeiten, die nicht so schön waren, sind behoben worden. Und genau das zeigte das aus, dass man das machen kann und dass das von vielen verschiedenen Parteien gemacht wird. Also wir haben in meinen Augen einen unheimlich hohen Reifegrad.
Ja, das spricht natürlich auch dafür, wenn man da weltweit mit so vielen Experten und Unternehmen dran entwickelt und dran arbeitet. Jetzt müsst ihr natürlich auch Geld verdienen. Das heißt, ihr bietet, wenn ich das richtig verstanden habe, zukünftig auch Custom Engineering Services, nenne ich das mal so ganz laienhaft an. Das heißt, man kann euch ansprechen, du hattest es auch schon in der Mitte, glaube ich, vom Podcast erwähnt, dass es Everest natürlich, du kannst es, ich sag mal, ganz konkret von GitHub runterladen, aber dann musst du dich natürlich auch damit auskennen, ja. Und beim Thema Entwicklung ist nicht ganz so einfach, vor allem natürlich mit den ganzen Regularien, alles, was sich so entwickelt, Standards und so weiter und so fort. Da ist viel drin, aber vielleicht möchte man natürlich die Software auch ein bisschen customizen und da braucht man natürlich Experten, die seid quasi ihr. Was umfasst denn so dieses Angebot genau und welchen Mehrwert bringt es denn für Hersteller und Systemintegratoren?
Ja, also vom Prinzip sind wir sehr offen für jegliche Art von Projekten rund um E-Mobilität und dem Everest-Ökosystem im Besonderen, einfach weil wir da unsere Stärken ausspielen können. Wir wissen, wie das System funktioniert. Wir wissen, die Demutierungen, was ich zum Beispiel Bitrex als DC-Laden, machen jetzt mindestens eine Handvoll unserer User. Wir wissen aber auch, dass es mit nicht so vielen Autos getestet ist, weil die meisten Autos noch gar nicht wirklich können. Oder welche Autos jetzt wo ihr Problem haben, wo man Workaround machen muss. Und wenn jetzt ein Hersteller sagt, ja, ich möchte mein Produkt damit an den Markt bringen, sagt mir Limitierung oder hilft mir dabei, jetzt etwas zu überwinden. Zum Beispiel gibt es große Hersteller, die von Ladeinfrastruktur die Partnerschaften noch mit Fahrzeugherstellern haben. Die wissen also ganz genau, dass in 2 Jahren Modell XY an den Markt kommt. Die möchten es damit kompatibel machen. So etwas tun wir. Oder wenn jemand das Ganze integriert haben möchte in seine eigene Spaghetti-Code-Basis, einfach gar nicht weiß, wo er anfangen soll oder nicht die Ressourcen und die Bandbreite hat oder sagt, ja, ich habe jetzt hier ein neues chinesisches Netzteil, das habe ich gefunden, das sieht günstig und gut aus, helf mir mal, dass es funktioniert. Oder es gibt ein neues Protokoll am Markt, es gibt immer neue Protokolle am Markt, das ist total furchtbar. Und einfach sagt, weißt du was, ich mag Off Everest, leider hat es da noch keine Anwendung für, ich würde aber gerne haben, dass sie drin ist, könnt ihr mir dabei helfen und meinetwegen spende ich das auch an die Open-Source-Community zurück, weil dann weiß ich, dann werden noch andere draufschauen, dann werden noch andere sich um die Wartung kümmern. Es hat also gar einen Vorteil, etwas, ich sag mal, zu verschenken, weil man dann halt die langfristigen Besitzkosten nicht hat. Und zum Beispiel ein Protokoll, was ich jetzt im Auge habe, wo wir gerade gucken, wann und wie wir das machen, ist Matter. Das kommt aus der Home-Automatisierungswelt. Da geht es so auch um Anbindung von Solaranlagen, Ähnliches. Ja, das ist noch nicht drin. Das wird wohl demnächst kommen. Und der Erste, der sagt, ja, wir brauchen das, wir gehen damit mit in die Vorleistung, dann würden wir das angehen. Und manche von den Sachen gehen wir auch von uns aus an, aber meistens ist es wirklich so, dass wir jetzt da hinterher rennen, wo der Schuh drückt, damit kriegen wir das Team ganz gut ausgelastet. Und gerade da wir so eine große, breite Basis haben und das meiste steht, haben wir da auch einen guten Pfad, das jetzt quasi wirklich in die Lücken zu springen, wo einfach Kundenbedarf sehen.
Ja, cool, vielen Dank. Da wird es deutlich klarer. Das heißt, ihr seid so ein bisschen, ich sage mal, die inoffiziellen Everest-Spezialisten. Und wie gesagt, ihr habt das Projekt ja damals initiiert. Das ist groß geworden und dass ihr natürlich euch damit jetzt auskennt, ist klar. Und ja, ich würde da auf jeden Fall auch darauf setzen, auf so eine größere Basis, also wie gesagt, das Ganze selbst zu entwickeln. Du weißt, ich bin kein Software-Guy, ich bin sehr, sehr interessiert, aber kein Techie. Aber für mich klingt das natürlich alles sehr, sehr logisch. Ja, wirklich, wirklich spannend. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall mit diesem Ansatz ganz, ganz viel Erfolg. Hat Spaß gemacht, dass wir heute gesprochen haben. Und ja, ich werde es natürlich weiter verfolgen. Und auf jeden Fall sage ich auch allen Hörern und Hörern hier vielen Dank. Lasst uns bitte eine Bewertung da auf den üblichen Plattformen oder einen Kommentar oder eine Frage hier an Marco zum Beispiel. Auf Plattformen wie Spotify ist es möglich oder als LinkedIn-Kommentar. Marco, wenn man dich jetzt erreichen will und da Fragen hat oder euch jetzt ansprechen möchte und vielleicht so ein bisschen inoffiziell als ein Kontaktformular persönlich, du bist auch auf LinkedIn, habe ich gehört.
Ich bin super aktiv auf LinkedIn. Ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, aber nächste Woche auf der Internet ICNC, Intercharge Network Conference. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ja, man findet mich auf LinkedIn. Meine E-Mail-Adresse ist meine Initialen oder einfach marco@pionix.com und ich bin immer offen für jedwegliche Gespräche von Gründer zu Gründer, von Geschäftsführer zu Geschäftsführer, von Tech-Nerd zu Tech-Nerd, alles dabei.
Ja, cool. Das klingt doch gut. Ja, genau. Ob wir es vor der ICNC schaffen, kann ich noch nicht versprechen. Wir werden uns auf jeden Fall dort sehen. Also ich werde dort auch unterwegs sein. Das heißt, falls ihr das hört und uns verpasst habt, Pech gehabt. Falls wir uns dort getroffen haben, super. Und ja, das wird auf jeden Fall ein großes Event hier für diesen Spätsommer. Da freuen wir uns alle jetzt schon drauf. Und ja, ich hoffe, dass die Folge für alle Hörerinnen und Hörer hier spannend war, sich nochmal näher mit dem Thema Software zu beschäftigen. Wir haben ja auch gelernt, ihr seid kein ChargePoint Management System. Das denken ja auch manche. Da wurde ich schon mal darauf angesprochen, das seid ihr nicht. Und jetzt hat man das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser verstanden. Und ja, ich danke dir einfach für deine wirklich knappe Zeit. Aber ich weiß, du nimmst dir immer welche. Das ist super. Und ja, jetzt genau freue ich mich, dass wir einfach nochmal hier drüber gesprochen haben, über das Thema Software-Defined Charging. Vielen Dank, Marco.
Dankeschön. Und ja, hoffentlich bis bald.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.